Hey, hast du es schon gehört? Jesus ist in Jerusalem.
Jesus?
Welcher Jesus? Von welchem Jesus sprichst du? Ja Mensch, da fragst du noch. Hast du es denn nicht gehört? Die ganze Welt spricht von ihm. Aber du weißt natürlich wieder mal gar nichts. Du kriegst auch nichts mit, oder? Du solltest vielleicht mal ein bisschen mehr die Zeitung lesen. Vielleicht mehr die Nachrichten schauen. Bei Twitter und Facebook gibt es zurzeit kein anderes Thema mehr. Natürlich meine ich den Jesus, der vorgestern einen verstorbenen Mann zum Leben erweckt hat. Einen gewissen Lazarus aus Bethanien. Einfach unglaublich, oder? Das ist doch wirklich unglaublich. Und was ich ganz merkwürdig finde, du hast natürlich wieder mal nichts mitgekriegt. Wo lebst du eigentlich? Ach übrigens, gerade schreibt mir jemand bei WhatsApp, dass er Jesus gesehen hat. Jesus ist hier in Jerusalem. Ist das nicht krass? Er soll gerade auf einem Esel in die Stadt geritten sein. Wie ein König. So oder so ähnlich mögen die Menschen damals über Jesus gesprochen haben. Wir befinden uns in Jerusalem. Die Stadt ist in diesen Tagen rappelvoll. Sie platzt aus allen Nähten. Aus dem ganzen Mittelmeerraum sind sie nach Jerusalem gepilgert. Sie sind nach Jerusalem gekommen, um gemeinsam das Passafest zu feiern. Also das Fest, das an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei erinnert. Und so ist auch Jesus, so sind auch seine 12 Jünger nach Jerusalem gekommen. Und nun ist er hier und er ist sogleich das Stadtgespräch Nummer 1. Es gibt gerade kein anderes Thema. Jesus ist hier, der Mann, der vor 2 Tagen einen Mann zum Leben erweckt hat. Kein Wunder. Kein Wunder, dass er in diesem Moment Stadtgespräch Nummer 1 ist. Die Auferweckung von Lazarus hat natürlich ein großes Aufsehen erregt. So etwas passiert halt nicht alle Tage. Und ihr Lieben, da muss man sich das einmal vorstellen. 4 Tage lang schon lag Lazarus unter der Erde. Eindeutig tot. Nichts zu machen. Ja, und es heißt in dem Evangelium von Johannes, dass er schon bereits stank. Die Sachlage ist eindeutig. Da ist nichts mehr zu machen. Was aber macht Jesus? Er tritt an das Grab von Lazarus heran, so wird es uns im Johannesevangelium berichtet, und ruft: Lazarus, komm heraus. Also ganz ehrlich, was soll das denn jetzt? Dreht er jetzt völlig durch? Ist er irre geworden? Jemand sollte wirklich mal die Männer in den weißen Kitteln holen. Man tritt doch nicht vor ein Grab eines Verstorbenen und ruft: Verstorbener, komm heraus. Das ist doch Wahnsinn. So etwas macht man nicht. Es ist schäbig, es ist unanständig, es ist schändlich. Es ist ein Schlag ins Gesicht derer, die gerade drumherum stehen und trauern. Jesus, willst du hier deinen Spott mit den Menschen treiben? Jemand muss ihn aufhalten, sofort. Und so steht Jesus vor dem Grab und ruft: Lazarus, komm heraus. Und was passiert? So berichtet es uns das Evangelium. Lazarus kommt heraus. Einfach so. Unglaublich, unvorstellbar. Und glaub mir, wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich so geguckt. Ja, es wäre eine Mischung aus Unglauben, aus Faszination, aus Begeisterung, ja, aus Entsetzen gewesen. Das gehört nicht in meinen Vorstellungen, dass jemand aus den Toten auferweckt. Wo hat man sowas schon mal gesehen? Kann mich jemand mal kneifen? Ist das gerade wirklich passiert? Träume ich? Das kann doch nicht sein. Das ist unmöglich. Tote werden normalerweise nicht wieder lebendig. In Windeseile hat sich diese Situation herumgesprochen. Ja, es ist wie stille Post. Es geht in Windeseile herum. Da ist einer, der kann Verstorbene wieder ins Leben zurückbringen. Und das löst in Jerusalem, das löst in der Umgebung damals eine Massenbegeisterung aus. Die Menschen sind neugierig. Überall, wo Jesus auftaucht, ist er der Superstar. Sie strömen aus allen Richtungen herbei, um ihn zu sehen. Und sie sind gespannt darauf, was er als nächstes sagen wird oder tun wird. Denn bei Jesus weiß man ja nie. Der macht verrückte Sachen. Übrigens, gerade ist er auf einem Esel in die Stadt Jerusalem eingeritten. Das Passafest im überfüllten Jerusalem. Wir müssen uns eine volle Stadt vorstellen. Menschen aus dem ganzen Mittelmeerraum und mittendrin ist Jesus das Stadtgespräch Nummer 1. Und mit dieser Stimmung vor Augen lese ich uns den ersten Abschnitt des heutigen Predigttextes aus Johannes Kapitel 12, die Verse 20 bis 22. Da heißt es: Es waren aber einige Griechen unter denen, die zum Fest hinaufgekommen waren, um anzubeten. Und die kamen zu Philippus, der von Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Philippus und Andreas sagten es danach Jesus weiter. Wir lesen hier, dass auch Griechen nach Jerusalem gekommen sind. Und das überrascht etwas. Warum? Als Nichtjuden dürfen sie nicht am Passafest teilnehmen. Warum nehmen sie also diese weite Reise auf sich? Damals auch gefährlich. Man musste immer mit Räubern rechnen am Wegesrand. Warum nehmen sie diese gefährliche Reise auf sich und kommen hierher? Ihr Lieben, ich stelle mir vor, dass es Suchende sind. Suchende, sie sind auf der Suche nach Sinn. Sie sind auf der Suche nach Antworten im Leben. Und sie spüren innerlich eine tiefe Leere und sie sehnen sich nach echter Erfüllung. Es muss doch irgendetwas oder irgendjemand geben, der meine tiefsten Bedürfnisse erfüllen kann. Und instinktiv spüren sie, da muss es noch mehr geben. Kennst du dieses Gefühl? Diese Sehnsucht, diese Leere in dir drin, aber intuitiv das Wissen, da muss es doch etwas geben, was mich erfüllt, was mich aufbaut, was mir Sinn schenkt. Gott, bist du da? Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir bitte. Irgendwie. Lass mich spüren, dass du da bist. Kennst du dieses Gebet? Hast du dieses Gebet schon mal gesprochen? Dieses Gebet steht oft am Anfang des Glaubens und es drückt genau diese tiefe Sehnsucht aus, Gott persönlich zu begegnen. Mit dieser Sehnsucht fängt das Leben mit Gott an, aber die Sehnsucht hört damit nicht auf. Kennst du auch diese Gebete? Herr, ich sehne mich nach deiner Nähe. Ich möchte dich gerne spüren. Herr, ich sehne mich danach, in dir Ruhe zu finden, Frieden für meine Seele. Herr, hörst du mich? Ich sehne mich nach deiner Liebe und Geborgenheit. Kennst du diese Gebete? Findest du dich in diesen Gebeten wieder? Also ich persönlich kann nur von mir selbst sagen, ja, ich finde mich hier voll und ganz wieder. Eigentlich könnte man sagen, das sind meine ständigen Gebete. Da ist in mir drin eine tiefe Sehnsucht nach mehr. Und das sage ich ganz ehrlich. Und das mag den einen oder anderen vielleicht verwundern. Ich habe doch mein Ziel doch erreicht. Ich glaube doch schon an Gott. Ich bin doch schon seit Jahren mit ihm unterwegs. Und eigentlich dürfte ich doch keine Sehnsucht mehr haben. Ja, es stimmt. Ich bin kein Suchender mehr. Ich habe Gott gefunden. Und trotzdem erlebe ich innerlich einen Mangel. Kennst du das? Geht es dir auch so? Vielleicht bist du schon seit Jahren mit Christus unterwegs, hast einen ganz, ganz tiefen Glauben, trotzdem sehnst du dich nach mehr. Ihr Lieben, so geht es mir. Das sage ich ganz ehrlich. Und natürlich kommt dann die Frage auf, kann das überhaupt sein? Wenn das bei dir so ist, dann stimmt doch etwas mit deinem Glauben nicht, oder? wie, du hast Sehnsucht nach mehr, dann musst du noch einen schwachen Glauben haben. Wenn du richtig glauben würdest, dann würdest du innerlich keinen Mangel mehr verspüren. Wie du zweifelst, dann hast du Gott noch nicht wirklich erkannt. Ein wahrer Christ zweifelt nicht. Kennst du diese Aussagen? Und ihr Lieben, viele Christen hadern genau an dieser Stelle. Man hat ihnen eingetrichtert, dass sie als gute Christen nicht mehr zweifeln dürfen. Man hat ihnen beigebracht, dass Sehnsucht ein Ausdruck eines schwachen Glaubens ist. Oder noch viel schlimmer, es ist Ausdruck von Unglauben. Und manch einer versucht, die Sehnsucht verzweifelt loszuwerden. Manch einer versucht, sie zu verdrängen, abzutöten, um sich keine Blöße zu geben gegenüber anderen. Weil man zweifelt ja nicht, man darf keine Sehnsucht haben. Und ich garantiere euch, hier ist die geistliche Krise vorprogrammiert. So etwas kann in tiefe Krisen stürzen. Kennst du diese Zerrissenheit, diesen Kampf? In dir drin diese tiefe Sehnsucht, aber außen herum nur Unverständnis. Ihr Lieben, ich möchte heute gerne mit einem Missverständnis aufräumen. Die Sehnsucht in uns ist kein Anzeichen für einen schwachen Glauben. Im Gegenteil, Sehnsucht deutet auf einen lebendigen und dynamischen Glauben. Sehnsucht deutet auf einen lebendigen und dynamischen Glauben. Also mir geht es zumindest so, ich sehne mich total danach, Gott noch intensiver zu erleben. Ich sehne mich nach seiner Liebe, nach seiner Geborgenheit. Und ich gestehe ganz ehrlich, ich habe Zweifel. Und wisst ihr, wie oft ich zweifle, wie oft ich an Gott verzweifle? Und es gibt Zeiten, da verstehe ich Gott nicht mehr. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott einfach nur ganz, ganz weit weg ist. Und es gibt Phasen, wo der Glaube etwas ganz, ganz Schmerzhaftes ist. Ja, ich habe Sehnsucht nach mehr und es fühlt sich an wie Liebeskummer. Kennst du das? Ist das Ausdruck eines schwachen Glaubens? Nein. Und ich wünsche mir, dass es tief in unser Herz rutscht. Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte, deshalb möchte ich noch ein Bild zeigen. Ihr Lieben, das ist Sehnsucht. Wenn das Kind sich nach der Nähe des Vaters oder der Mutter sehnt. Und diese Sehnsucht lässt sich eins zu eins auf unseren Glauben übertragen, auf unsere Beziehung zu Gott. Der Kirchenvater Augustinus sagte einmal, mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, mein Gott. Mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Ihr Lieben, die Sehnsucht treibt mich immer wieder neu in die Gegenwart Gottes. Und so schmerzhaft es manchmal auch ist, das Gefühl von Mangel, das Gefühl der inneren Leere, es gehört zu unserem Glauben. Nur wenn wir Mangel und innere Leere erleben, dann wird uns bewusst, wie sehr wir Gott brauchen, wie sehr wir von Gott abhängig sind. Es ist wie in der Beziehung zu meiner Frau. Wenn irgendeinmal meine Sehnsucht zu Romy aufhören sollte, ich sage euch, dann ist die Beziehung in Gefahr. Wenn mich irgendeinmal nichts mehr zu Romy hinzieht, dann habe ich ein Riesenproblem. Es ist gerade die Sehnsucht, die mich immer wieder zu ihr zurückzieht. Ich war vor einigen Jahren während meiner Studienzeit, da waren wir noch nicht verheiratet, 3 Monate in den USA, habe dort ein Praktikum gemacht. Ihr Lieben, ich war hochverliebt und ich habe jeden Tag mir sehnlichst Romy herbeigewünscht. Es war kaum auszuhalten. Ihr Lieben, Sehnsucht gehört zu unserem Glauben dazu. Mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, mein Gott. Ohne diese Sehnsucht nach dieser tiefen Beziehung zu Gott verkümmert unser Glaube, bis er irgendwann abstirbt. Wie steht es um deine Sehnsucht? Hast du Sehnsucht nach mehr? Ich wünsche dir, dass du eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht in dir drin trägst. Wenn das so ist, herzlichen Glückwunsch, dann darf ich dir gratulieren. Du bist in bester Gesellschaft. Und ich möchte gerne nochmal den einen Abschnitt aus dem Psalm vorlesen, den du, Eberhard, gerade vorgelesen hast. Und ich bin wirklich fasziniert heute. Wir haben die Sachen alle nicht abgesprochen, aber der Gottesdienst hat einen roten Faden. Angefangen von den Liedern über die Textwahl, alles stimmt heute. Danke. Ich möchte gerne den Psalm 63 nochmal vorlesen, Vers 2. Und da heißt es: Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Ihr Lieben, das ist Sehnsucht nach Gott. Ich lese einen weiteren Psalm, 42, 2 bis 3. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Zurück zu den Griechen. Ihre Sehnsucht hat sie nach Jerusalem getrieben. Sie haben keine Mühen, keine Kosten gescheut, haben diesen weiten Weg auf sich genommen, weil sie Antworten suchen. Und so sind sie nach Jerusalem gekommen, in der Hoffnung, im jüdischen Glauben Antworten zu finden. Und sie dürfen zwar nicht am Passafest teilnehmen, aber zumindest können sie diese ganz, ganz intensive und besondere Passafest-Atmosphäre in Jerusalem wahrnehmen. Und ich sage euch, das Timing ist perfekt. Sie sind zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Und so bekommen sie in Jerusalem mit, wie die ganze Stadt nur noch ein Thema hat: Jesus. Und sie hören von Jesus und das, was er vor 2 Tagen gemacht hat, als er Lazarus auferweckt hat. Und es fesselt sie und es lässt sie nicht mehr los. Und sie spüren, dieser Mann kann uns Antworten geben. Und so suchen sie ihn. Sie wollen ihn unbedingt treffen. Und so treffen sie schließlich auf den Jünger Philippus. Und er berät sich kurz mit seinem Kollegen Andreas. Und die Griechen gehen auf sie zu und sagen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Wo ist Jesus? Und so gehen sie gemeinsam zu Jesus. Und so sie konfrontieren ihn mit diesem Anliegen: Herr, hier sind Griechen, sie suchen nach dir. Sie wollen dich unbedingt kennenlernen. Und ich möchte gern die Antwort vorlesen. Sie ist wirklich irritierend, merkwürdig. Macht euch gefasst. Jesus aber antwortete und sprach: Die Stunde ist gekommen, in der der Mensch verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also ich muss schon sagen, eine ziemlich merkwürdige Antwort, oder? Da kommen Griechen und sagen: Herr, wir suchen dich, wir wollen mit dir sprechen. Jesus geht scheinbar gar nicht auf ihr Anliegen ein. Es scheint ihn überhaupt nicht zu kümmern. Mein Eindruck ist, er erfasst ihr Bedürfnis nicht. Und auf die Frage der Griechen: Wo ist Jesus? Antwortet Jesus: Ich gebe mich hin. Wie passt das zusammen? Jesus nutzt also diese Anfrage, um seine Jünger auf seinen bevorstehenden Leidensweg hinzuweisen. Und er sagt: Ihr Lieben, liebe Jünger, die Zeit ist gekommen. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Ich bringe jetzt das zu Ende, was ich angefangen habe. Damit erfülle ich den Auftrag meines Vaters im Himmel. Mein Auftrag ist, auf die Welt zu kommen, um für die Menschen zu sterben, damit sie ein Leben in Fülle haben. Ich bringe zu Ende, was ich angefangen habe. Jetzt beginnt mein Leidensweg und es muss so geschehen. Es muss geschehen, weil nur wenn ich mich hingebe, könnt ihr in der Fülle Gottes leben. Ich öffne euch die Tür zu Gott hin. Und er verwendet hier, indem er das sagt, ein Bild aus der Landwirtschaft. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, Erst dann kann neues Leben entstehen. Wenn es nicht ausgesät wird, dann bleibt es nutzlos. Ja, es ist das Prinzip Leben durch Sterben. Und Christus muss sein Leben hingeben, damit die Menschen ein Leben in Fülle haben können. Und so ist diese Antwort, die Jesus den Griechen gibt, auf den ersten Blick tatsächlich sehr merkwürdig. Aber es ist genau die Antwort, die sie in diesem Moment brauchen. Sie verstehen nicht, was Jesus da sagt, aber darauf kommt es an. Sie werden es erst später verstehen, nach Ostern. Erst dann, wenn Jesus Christus am Kreuz gelitten und gestorben ist, dann werden sie verstehen, was Jesus hier sagt. Aber genau darauf kommt es an, was Jesus hier sagt. Jesus sagt damit: Ich gebe mich selbst für euch hin, damit eure unruhigen Herzen in Gott Ruhe finden. Damit ihr bei Gott eure Sehnsüchte stillen könnt. Und ich sehe eure Sehnsucht nach Gott. Ich sehe euren Wunsch, euer tiefes Bedürfnis, seine Liebe und Geborgenheit zu erleben. Ich öffne die Türe für euch. Und das, was er jetzt erstmal in Rätseln spricht, ist genau das, worauf es ankommt. Gott öffnet die Türen zu Gott, damit wir mit unseren Sehnsüchten zu Gott kommen können. Und ich bin überzeugt und ich glaube, dass Jesus damals auch schon mein unruhiges Herz gesehen hat und auch deins. Und dieses unruhige Herz, diese Sehnsucht, hat ihn getrieben, das zu tun, was er getan hat, nämlich sein Leben hinzugeben. Ihr Lieben, die Situation muss für ihn heftig gewesen sein. Stellen wir uns vor, die Stadt Jerusalem, rappelvoll, überall Menschen. Es ist Feierlaune, wie auf der Kirmes. Die Menschen sind fröhlich, aber Jesus ist nicht zu feiern zumute. Denn er weiß, bevor der Sabbat in ein paar Tagen anbricht, werde ich leiden und werde ich brutal hingerichtet werden. Er sieht die vielen Menschen um sich herum, die Griechen, die Jünger, die vielen Menschen, die ihn gesehen haben und sich um ihn scharen. Und er spürt ihre Sehnsucht nach mehr. Und so trägt er die Sehnsucht der ganzen Menschen auf seinen Schultern, eine riesige Last. Es muss in ihn drin wirklich heftig gewesen sein. Ich will es mir gar nicht ausmalen. Und er weiß, es führt keinen Weg am Kreuz vorbei. Er wird sein Leben für die Menschen hingeben. Und in dieser Gefühlslage, das muss man sich vorstellen, in dieser Gefühlslage, sehr emotional, wendet er sich an seine Jünger und hält einen flammenden Appell. Ich lese: Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mir dienen will, der soll mir folgen. Und wo ich bin, da wird mein Diener auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und ich finde, diese Worte haben es wirklich in sich. Wir müssen es einmal auf unserer Zunge zergehen lassen. Kurz vor seinem Tod ruft Jesus seine Jünger in die radikale Nachfolge. Folge mir, koste es, was es wolle, auch wenn es dein Leben kostet. Und das ist radikal, das ist krass. Liebe Gemeinde, aber genau das ist Hingabe. Darum geht es heute in der Predigt, um genau diese Hingabe. Es bedeutet, Christus überall hin nachzufolgen. Überall. Ohne Ausnahme, ohne Kompromisse. Peter Strauch sagte einmal: Wegsehen von mir und Aufsehen auf Jesus, das ist der Schlüssel zur Hingabe. Wegsehen von mir und Aufsehen auf Jesus, das ist der Schlüssel zur Hingabe. Hingabe ist radikal. Auch wenn es bedeutet, sein irdisches Leben zu verlieren. Aber eins muss dabei auch klar gesagt werden: Mein irdisches Leben werde ich irgendwann sowieso verlieren. Ich werde es irgendwann sowieso loslassen. Und eines möchte ich mir nicht entgehen lassen: Das Leben mit Gott. seine Nähe, seine Liebe, seine Geborgenheit, das treibt mich an. Das ist die Sehnsucht, die ich in meinem Herzen trage. Der Missionar Jim Elliot, einige werden ihn kennen, Jim Elliot, der in seinem Missionsdienst brutal ermordet wurde von den Aucas, er schrieb einmal, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, und er meint damit sein eigenes Leben, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann, nämlich die unmittelbare Nähe zu Gott. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Und ihr Lieben, Hingabe in extremster Form bedeutet tatsächlich, sein Leben hinzugeben. Und wir brauchen nur in die Kirchengeschichte zu sehen, die ganze Kirchengeschichte hindurch gab es immer Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt wurden, gefoltert wurden und ihr Leben letztlich hingegeben haben. Und ich brauche da nur auf meine eigene Familiengeschichte zu schauen. Ich komme aus Russland und meine Vorfahren haben in Russland heftig gelitten für ihren Glauben. Aber das war es ihnen wert, weil sie wussten, es gibt nichts Besseres, als mit Gott zu sein. Das ist Hingabe. Und so haben Menschen immer schon ihr Leben hingegeben. Auch heute, ganz aktuell, schauen wir in den Nahen Osten. Schauen wir das, was unter dem ISIS-Terror alles passiert, wo Menschen, auch Christen, brutal abgeschlachtet werden, die aber ihren Glauben nicht verleugnen, weil sie wissen, Gott ist mir das Heiligste. Ich lasse mein Leben, weil Gott mein größtes Ziel ist. Und so ruft Christus auch uns zu, folgt mir, bleibt bei mir, geht mit mir, lebt euer Leben in Hingabe. Wie komme ich zu dieser Hingabe? Ich möchte am Schluss drei Aspekte nochmal nennen. Wie komme ich zu dieser Hingabe? Hingabe beginnt mit der tiefen Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht, von der ich eben gesprochen habe. Es ist dieser Mangel, diese Leere, die ich manchmal hier und da erlebe. Es ist diese positive Unzufriedenheit, so möchte ich es nennen, die mich antreibt, wie ein Motor. Es ist der Magnet, der mich zu Gott hinzieht. Es ist der Wunsch nach mehr, nach einer tiefen Beziehung zu Gott. Ihr Lieben, und genau deshalb ist diese Sehnsucht für unseren Glauben so wichtig. Ohne Sehnsucht ist Hingabe nicht möglich. Wenn es nichts gibt, was mich antreibt, werde ich mich nicht hingeben. Und so stellt sich die Frage, wie steht es um deine Sehnsucht? Das kannst du für dich ganz persönlich beantworten. Ein zweites möchte ich nennen, Hingabe lebt von einem Ziel. Und nur wenn ich ein Ziel vor Augen habe, kann ich alles in meinem Leben auf dieses Ziel ausrichten. Mein Leben sozusagen diesem Ziel unterzuordnen. Ohne ein Ziel ist Leben in Hingabe nicht möglich. Und Jesus beschreibt hier das Ziel. Das Ziel ist Gott selbst. Diese Sehnsucht nach mehr treibt mich auf Gott hin. Und so schreibt Paulus in Philipper 3, Vers 13, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, auf Gott. Leben in Hingabe ist ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Ist dein Leben auf Gott ausgerichtet? Und einen dritten Aspekt möchte ich nennen. Hingabe erfordert eine Entscheidung, die Entscheidung, Jesus zu folgen. Radikal, kompromisslos und überall hin. Es ist die Bereitschaft, alles zu opfern, um dieses eine Ziel zu erreichen, bei Gott anzukommen. Und genau das haben wir ja auch eben in dem Anspiel so wunderbar deutlich gesehen. Es geht darum, Christus alle Entscheidungen meines Lebens zu überlassen. Ihn Mittelpunkt in meinem Leben sein zu lassen. Wir haben das wunderbar in dem Lied gesungen. Das ist Hingabe, dass ich mein ganzes Leben unter seine Leitung stelle, Christus im Zentrum. Und das ist nicht einfach, wir haben es gesehen. Das ist mit Kämpfen verbunden. Und es ist eine Entscheidung, die ich jeden Tag neu treffen muss. Aber ein Leben in Hingabe bedeutet, Jesus überall hinzufolgen. Bist du entschieden, Jesus überall hinzufolgen? Das ist die dritte Frage, die ich uns mitgeben möchte. möchte das gerne nochmal mit einem schönen Beispiel abrunden. Kennt ihr diesen Mann? William Wallace, den schottischen Freiheitskämpfer aus dem Film Braveheart. Und ich finde, das drückt wunderbar aus, worum es bei der Hingabe geht. Dieser Mann hatte eine tiefe Sehnsucht in sich drin, nämlich die Sehnsucht, Freiheit zu haben. Freiheit für Schottland. Freiheit war sein Ziel. Und diese Sehnsucht hat ihn eine Entscheidung treffen lassen, nämlich zu kämpfen. Nun muss ich sagen, als Christ haben wir da eine andere Entscheidung. Aber es bringt wunderbar auf den Punkt, worum es bei der Hingabe geht. Er hat sein ganzes Leben diesem einen Ziel untergeordnet und letztlich sein Leben auch, und wir sehen es ja am Ende des Films, sein Leben verloren für diese Freiheit. Das ist Hingabe. Und so lautet die Antwort auf die Frage, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Die Antwort lautet, in Hingabe leben. Dazu sind wir eingeladen, dazu sind wir als Christen berufen. Und ich möchte gerne abschließend zur Predigt ein Lied einspielen lassen. Es ist ein Lied auf Englisch, aber dieses Lied hat mich tief berührt, weil es genau das ausdrückt, worum es geht. Diese Entscheidung, ja, ich will Jesus folgen. Ich habe einen deutschen Untertitel eingefügt und ich bitte euch, dieses Lied auf euch wirken zu lassen, dieses Lied mitzubeten. Jeder von euch ganz persönlich. Amen.